Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom 26. Mai 2016. Das sind die Themen der heutigen Sendung. Französische Anti-Terror-Elitetruppe im Einsatz in Bern. Große Fragezeichen zur Tour de France Etappe 16. Gut oder bloß gut gemeint? Die Haltungen zur Initiative Pro Service Public klaffen auseinander. Lager im griechisch-mazedonischen Grenzort Idomeni polizeilich geräumt. Tausende Geflüchtete sind nun erneut ohne Dach über dem Kopf. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Geneva Moser.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages mit Philipp Blanc.
LGBTIs, also Homo-, Trans- und intersexuelle Menschen, sind in der Schweiz schlecht vor Diskriminierung geschützt. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht vom Kompetenzzentrum für Menschenrechte. In Auftrag gegeben hat ihn der Bundesrat. Laut Bericht sind gleichgeschlechtliche Paare sowie trans- und intersexuelle Menschen in der Schweiz rechtlich bedeutend schlechter gestellt. Benachteiligt sind sie vor allem im Familienrecht. Auch ist eine Änderung von Name und Geschlecht immer noch sehr kompliziert. Weiter anerkennt die Schweiz die sexuelle Orientierung bis heute nicht als Fluchtgrund an. Die LGBTI-Dachverbände zeigen sich erfreut über den Bericht und fordern gleichzeitig in einer Mitteilung, dass die rechtliche Gleichstellung nun mit großen Schritten vorangehe. So solle beispielsweise die Antirassismus-Strafnorm auf die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität erweitert werden. Am 5. Juni wird unter anderem über das Asylgesetz, den Service Public, das bedingungslose Grundeinkommen sowie die Verkehrsfinanzierung abgestimmt. Rund zwei Wochen vor der Abstimmung zeigen die Umfragezahlen des Forschungsinstituts GFS Bern und Tamedia folgendes Bild. Das Asylgesetz wird wohl mit einer Mehrheit von 60% deutlich angenommen. Die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen wird mit 71% wahrscheinlich abgelehnt. Auch bei der sogenannten Milchkuh-Initiative zur Verkehrsfinanzierung zeichnet sich ein Nein mit 49% ab. Offener scheint derzeit der Ausgang der sogenannten Pro-Service-Public-Initiative. 46% der Befragten befürworten die Initiative, während 41% sie ablehnen. Wasserkraft bleibt der Stromlieferant Nummer 1. Das teilt das Bundesamt für Energie mit. 2014 stammte knapp die Hälfte des Stroms aus Schweizer Steckdosen aus Wasserkraft. Das ist etwas weniger als noch im Jahr zuvor. Auch der Anteil von Atomstrom ist zurückgegangen. Mehr hingegen haben erneuerbare Energieträger wie Sonne oder Biomasse geliefert. Deutlich angestiegen ist der Strom, wo die Herkunft nicht bestimmt werden kann. Grund ist laut dem Bundesamt für Energie, dass immer mehr Fossil- oder Nuklearstrom aus Europa ohne Herkunftsnachweis geliefert werde. Die Stadt Bern setzt sich weiter für Wohnexperimente im Riedbach ein. Der Kanton hatte seine Zustimmung zum Zonenplan anfangs Mai verweigert. Diesen negativen Entscheid will die Stadt laut der Zeitung Der Bund nun beim Bundesverwaltungsgericht anfechten. Das Nein vom Kanton hatte raumplanerische Gründe. Inzwischen aber habe sich die Rechtslage geändert, so der Gemeinderat, und darum wolle man den Entscheid nun anfechten. Vor 2,5 Jahren haben die Stadtberner Stimmberechtigten der Zone für Wohnexperimente zugestimmt. Dort sollen dauerhaft alternative Wohnformen möglich sein. Und nun zum Wetter. Morgen ist es ziemlich sonnig, am Nachmittag steigen die Temperaturen bis zu warmen 27 Grad. Am Wochenende ist es am Samstag noch teilweise sonnig, vereinzelt ist am Nachmittag mit Regen oder Gewitter zu rechnen. Am Sonntag ist es bewölkt und regnerisch, die Temperaturen liegen am Wochenende bei 20 bis 24 Grad.
Rabe Info.
Sie gilt als das prestigeträchtigste Velorennen des Jahres, die Tour de France. Und dieses Jahr macht diese legendäre Radrundfahrt Halt in Bern. Das Ziel der Etappe 16 am 18. Juli ist das Stade de Suisse. 3 Tage lang gastiert der globale Velozirkus dann in Bern. Darum herum soll der Bevölkerung ein Velofest geboten werden. Kostenpunkt für die Stadtkasse 550.000 Franken. Seit bekannt ist, dass die Tour nicht nur Velofahrende und Velobegeisterte nach Bern bringt, sondern auch französische Polizeikräfte, wächst die Kritik. Heute Abend dürfte die Abstimmung über den Kredit im Berner Stadtrat also einiges zu reden geben. Michael Spahr hat mit der Kritikerin und Stadträtin der alternativen Linken, Christa Ammann, über die Tour de France gesprochen und wollte wissen, warum will die Stadt Bern jetzt 500.000 Franken Steuergelder in diese umstrittene Tour stecken?
Also eigentlich will ja die Stadt Bern eben mit diesem Kredit aus meiner Sicht die Veranstaltung, also die Tour de France, ein bisschen erträglicher für die Bevölkerung schaffen, indem sie ein Rahmenprogramm kompensiert, um die negativen Effekte der Tour de France zu kompensieren. Wäre jetzt ein bisschen meine zynische Antwort auf diese Frage.
Was sind denn die negativen Effekte, so eine Tour de France, die plötzlich in die verschlafene Schweizer Hauptstadt Bern kommt, ist doch eine grosse Chance, um die Stadt der Welt zu präsentieren?
Also grundsätzlich ist ja wirklich die Frage, ist das eine Chance und was wird präsentiert und ist diese Präsentation nachhaltig? Und was ja auch im Vorfeld schon zu Kritik geführt hat, ist, dass auch die französische Polizei an der Tour de France im Einsatz sein wird. Und da hat es ja zuerst geheißen, ja, die würden nur Verkehrsführung machen. Und seit gestern weiß man jetzt, dass die GIGN, das ist die Elite-Antiterroreinheit der französischen Polizei, die Tour auf der ganzen Strecke begleiten wird. Und ich gehe beispielsweise nicht davon aus, dass die dann unbewaffnet dabei sein werden. Und ich finde es einfach äußerst heikel, wenn eine Polizei von einem anderen Staat in der Schweiz einen bewaffneten Einsatz macht oder auch sonst im Einsatz ist.
Es ist eine Vorlage, die gute Chancen hat im Stadtrat, gerade weil sie von der rot-grünen Mehrheit in der Regierung auch vorgeschlagen wird. Und deshalb sicher zum Beispiel die Stimmen der Sozialdemokraten und Demokratinnen hat. Warum gibt es nicht mehr Opposition? Denn immerhin geht es hier um über 500.000 für bloß 3 Tage.
Ja, ich denke, dort sind einfach auch insbesondere die SP einfach zu wenig kritisch, wenn es um solche große Anlässe geht und wenn es um sogenanntes Standortmarketing geht. Ich habe den Eindruck, dass sie dort einfach zu wenig reflektieren, was das eigentlich bedeutet und wem diese Ausgaben dann auch zugutekommen. Also es ist ja so bei der Tour de France eben, es wird massiv auch Werbeanlass in dem Sinn sein, aber nur für die Hauptsponsoren der Tour de France und eigentlich gar nicht für die Lokalen. Und dort ist einfach, ja, sind die Regierungsparteien, sind in dem Sinn die größeren Linken total unkritisch. Und das finde ich schwer nachvollziehbar. Aber das ist eine Diskussion, die wir schon bei anderen Geschäften mit Ihnen immer wieder geführt haben und wahrscheinlich noch führen werden.
Falls es jetzt wieder erwarten zu einem Nein kommen sollte morgen im Stadtrat, vielleicht sammelt sich ja dann die bürgerliche Rechte und will der Regierung eins auswischen. Was würde das dann bedeuten für diese Tour de France in Bern? Dann gäbe es einfach kein Rahmenprogramm.
Ja, das wäre schlussendlich die Konsequenz davon. Es gäbe kein Rahmenprogramm oder eben sie hätten dann mehr Druck dann, weil das Ziel war ja primär, dass das von Privaten, also dass sie da Gelder finden wollten, damit das Rahmenprogramm von Privaten finanziert wird und das haben sie jetzt nicht geschafft und deshalb müssen sie ja jetzt überhaupt an den Stadtrat gelangen, weil die ersten finanziellen Zusagen wurden ja schon im letzten Jahr gemacht und dort ging es ja irgendwie um das Aufstellen, ich glaube, des Ziels und solche und Verkehrsmaßnahmen, wo sie die Zusagen schon als Gemeinderat machen konnten von der Höhe des Kredits her. Von der Konsequenz her würde das einfach bedeuten, es gäbe kein Rahmenprogramm, aber die Tour de France würde in dem Sinne trotzdem nach Bern kommen.
Die Tour de France, manchmal wird sie auch die Höllentour genannt, hat auch kontroverse Elemente. Radrennsport ist quasi ein Symbol für das große Doping im Spitzensport. Sind denn irgendwelche auch Protestaktionen geplant?
Bis jetzt ist noch nichts geplant und ich denke, das muss man dann anschauen, wenn man weiß, in welchem Rahmen sie wie stattfindet und wer was macht. Also eben, wie sieht das Rahmenprogramm aus oder eben auch nicht aus. Und dann werden die, die sich kritisch äußern, sich überlegen müssen, macht es Sinn und wenn ja, in welcher Form auch Protestaktionen zu machen.
Das sagt Christa Ammann. Sie ist Stadträtin der Alternativen Linken Bern. Heute Abend stimmt der Stadtrat über einen Kredit zum Rahmenprogramm an der Tour de France ab.
Rabe Info.
Selten waren sich PolitikerInnen so einig. Die Pro-Service-Public-Initiative muss verhindert werden. Quer durch die Fraktionen von rechts außen bis ganz links stößt die Volksinitiative auf Ablehnung. Das Bemerkenswerte daran, laut Prognosen ist die Initiative bei der Wahlbevölkerung klar mehrheitsfähig. Und warum auch nicht? Wer ist schon gegen eine Verbesserung des Service Public? Die InitiantInnen möchten, dass sich Post, SBB und Swisscom wieder auf das konzentrieren, wofür sie mal geschaffen wurden, darauf, die Grundversorgung der Schweizer Bevölkerung zu sichern, guter Service statt Gewinnmaximierung, Qualität vor Profit. Dieser Grundsatz soll in der Verfassung verankert werden. Bitte nicht, tönt es dagegen aus der Politik. Die Initiative würde den Service Public massiv verschlechtern, wenn nicht sogar existenziell gefährden. Sicher ist, niemand möchte einen schlechteren Service Public. Aber warum gehen die Meinungen zu der Initiative dann so weit auseinander? Lydia Huckebrink hat mit beiden Seiten gesprochen. Peter Salvisberg, der Kopf des Initiativkomitees, erklärt, warum er im Service Public Handlungsbedarf sieht.
Früher war eigentlich immer die Leistungsziele im Vordergrund, eben was die Pünktlichkeit und so weiter und Erreichbarkeit etc. Und plötzlich war ganz klar der Gewinn im Vordergrund, oder?
Die Folge des Gewinnstrebens: immer weniger Postfilialen, immer vollere Züge. Gleichzeitig verbuchen Unternehmen wie die Swisscom jährliche Gewinne in Milliardenhöhe und die Saläre in den Chefetagen knacken die Millionengrenze. Für viele ist das unverständlich.
Die Politik hat eigentlich extrem versagt. Jetzt diese Initiative soll dazu dienen, das ein bisschen zu korrigieren, dass eben wieder der Service im Vordergrund steht.
Die Initiative möchte, dass bundesnahe Betriebe in Zukunft nicht mehr gewinnorientiert wirtschaften dürfen. Genau daran stoßen sich die Gegnerinnen der Initiative. Nationalrat Matthias Ebischer von der SP, Mitglied des politischen Komitees gegen die Initiative, findet diese Forderung realitätsfremd.
Im heutigen Umfeld, wo sich eine Swisscom bewegt oder auch die Post bewegt, muss man Gewinn machen können, denn man muss auch plötzlich in neue Technologien investieren. Und da muss man Geld bereit haben, also muss man auch Gewinn machen können beziehungsweise Rückstellungen machen können.
Ein weiterer Streitpunkt: die Managergehälter. Die Initiantinnen möchten die Spitzensaläre in den bundesnahen Betrieben reduzieren. Die Chefs von Swisscom, SBB und Post sollen dann nicht mehr verdienen als die Bundesräte. Im Prinzip findet auch die SP diesen Gedanken richtig.
Ich will auch einen sehr guten Service Public und ich möchte auch, dass die Chefs nicht x Millionen pro Jahr verdienen, das ist klar. Wenn Sie aber den Initiativtext durchlesen, steht es eben nicht so drin. Es steht überhaupt nichts von Chefsalären, sondern es steht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Initiativtext. Und das würde x-tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Löhnen betreffen und nicht nur die Chefsaläre.
Initiant Peter Salvisberg reagiert empört über diesen Vorwurf.
Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben ab der ersten Minute immer wieder gesagt, betroffen sind nur die Kader, die höchsten Kader, die mehr verdienen als ein Bundesrat. Und wenn die Gegner jetzt den Text anders auslegen und auf Panik machen, ist es einfach, es ist Angstmacherei. Es geht nur um die obersten Managerlöhne.
Fakt ist aber, dass dies nicht genau so im Initiativtext steht. Hier steht, die Löhne aller Mitarbeiterinnen sollen angepasst werden. Von Chefsalären ist keine Rede. Die Gegnerinnen der Initiative bemängeln, dass der Initiativtext an mehreren Stellen unpräzise formuliert sei. Peter Salvisberg hierzu:
Das ist schon erstaunlich. Die Politiker hatten 2, 3 Jahre Zeit, einen besseren Text zu finden. Jetzt sprechen Sie von einer Mogelpackung. Das ist schon ein bisschen durchschaubar. Sie wollen eben sich diese Betriebe nicht aus der Hand nehmen lassen. Sie wollen, dass diese Betriebe Geld in die Bundeskasse schwemmen, dass sie dieses Geld dann auch verteilen können.
Ein anderer Streitpunkt des Initiativtextes, die Quersubventionierungen. Die bundesnahen Betriebe erwirtschaften Profite, die heute zum Teil in die Bundeskasse fließen. Der Bund kann frei über dieses Geld verfügen und dieses auch in anderen Verwaltungseinheiten investieren. Die Initiantinnen möchten das stoppen.
Das heißt, wir wollen nicht, dass Geld aus der Swisscom in die Bundeskasse geht, sondern das Geld soll in der Swisscom bleiben, dort die Leistungen verbessern. Diese Betriebe sollen kein Geld mehr in die Bundeskasse abliefern. Das Geld soll in den Betrieben bleiben und für mehr Innovation und Investitionen sorgen.
Der Bundeshaushalt soll nicht mehr von den Milliardengewinnen von Swisscom oder SBB profitieren dürfen. Die Folge für die Bundeskasse? Finanzausfälle in Milliardenhöhe. SBB, Post und Swisscom wären für den Bund nicht mehr rentabel. Über kurz oder lang würden die Betriebe verkauft werden, fürchten die Gegnerinnen der Initiative. Eine Privatisierung würde wohl eine massive Verschlechterung für die Konsumentinnen bedeuten. Das wäre dann genau das Gegenteil von dem, was die Initiantinnen erreichen wollen. SP-Nationalrat Ebischer bezeichnet die Initiative deshalb als undurchdacht und populistisch. Dass die Initiative so gut bei den Wählerinnen ankommt, wundere ihn nicht. Der Titel sei geschickt gewählt, aber zutiefst irreführend. Es würden Versprechungen gemacht, die nicht gehalten werden könnten.
Eigentlich müsste die Initiative Contra Service Public heißen. Und mit einem Titel Pro Service Public, also da kann ja fast niemand dagegen sein. Deshalb hoffe ich sehr, dass die Leute auch den Initiativtext dieser sogenannten Pro Service Public Initiative durchlesen und dann Nein stimmen.
Laut einer ersten SRG-Trendstudie vom April könnte die Initiative Pro Service Public am 5. Juni aber eine satte Mehrheit bei der Wählerschaft verbuchen. Das ist erstaunlich, weil sie von keiner einzigen Partei unterstützt wird. Weder im Nationalrat noch im Ständerat hat sie eine Stimme erhalten. Peter Salvesberg wundert das nicht.
Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind kritisch. Und wir haben uns eben nicht mit diesen Parteien, sage ich jetzt etwas salopp, ins Bett begeben und uns abhängig gemacht. Wir haben unsere eigene Position.
Es ist eine Position, die sich volksnah gibt. Die Initiantinnen vermuten, dass die vermeintliche Seilschaft zwischen Politikerklasse und Staatsbetrieben der Grund dafür sei, dass die Initiative von allen Parteien abgelehnt wird.
Gucken Sie mal die Verwaltungsräte an. Jetzt gerade in der aktuellen Weltwoche ist ein Artikel drin über die Verbandelung dieser Staatsbetriebe mit der Politik. Von dem her kommen wir der Politik ziemlich quer in den Hals, sage ich mal so. Nehmen Sie gerade das Beispiel von Matthias Ebischer. Ich meine, der ist Präsident von Cinecom. Cinecom Locarno Filmfestival wird von der Swisscom finanziert als Sponsor, als Hauptsponsor. Also praktisch jeder dieser Parlamentarier hat irgendwie Verbindungen zu diesen Bundesbetrieben.
Dass Parlamentarierinnen aller Parteien Verbindungen zu den Bundesbetrieben haben, stellt aber auch sicher, dass diese Betriebe durch die öffentliche Hand kontrolliert werden können. Es bleibt jedoch die Frage, warum die generelle Forderung nach mehr Transparenz, die die Initiantinnen von den Politikerinnen verlangen, auf einen derartigen Gegenwind stößt. Was die Initiative vor allem erreicht, ist eine öffentliche Debatte darüber, was ein guter Service Public in der Schweiz bieten muss und wie wir ihn organisieren wollen. Denn Fakt ist, der Service Public hat viele Feinde. Angefangen bei der kommenden No-Billag-Initiative bis hin zum geplanten Teaser-Abkommen, in dessen Rahmen der gesamte öffentliche Dienstleistungssektor der Schweiz an die neoliberale Privatwirtschaft verscherbelt werden könnte. Diese Debatte ist wichtig und sollte uns deshalb auch unabhängig von dieser Initiative in den kommenden Jahren erhalten bleiben.
Über die Initiative Pro Service Public wird am 5. Juni abgestimmt.
Rabe Info.
Die griechische Polizei räumt seit vorgestern die Unterkünfte geflüchteter Menschen in Idomeni, Rabe Info berichtete. Damit sind tausende Geflüchtete, die meisten aus Syrien, Irak und Afghanistan, nun ohne Dach über dem Kopf. Nach der im März erfolgten Schließung des Fluchtweges durch den Balkan, der Balkanroute, strandeten bis zu 14.000 Flüchtende im griechisch-mazedonischen Grenzort Idomeni. Infrastruktur und hygienische Missstände in Idomeni waren vergleichbar mit staatlichen Camps. Viele der Geflüchteten hielten daran fest, im autonomen Idomeni zu bleiben, statt wie von der Regierung aufgefordert, in staatliche Lager umzusiedeln. Der Staat kümmerte sich lange kaum oder gar nicht um die menschenunwürdigen Zustände im nichtstaatlichen Camp Idomeni und hoffte, dass die Zustände im Lager Grund genug für die Weiterreise der Flüchtenden seien. Seit vorgestern erfolgt nun die gewaltsame Räumung des Lagers mit über 1400 PolizistInnen. Welche Konsequenzen die Räumung für die Menschen in Idomeni hat, berichtet die Aktivistin Alex Aronski. Alex Aronski ist als politisch und humanitär Engagierte vor Ort in Idomeni.
Die meisten Leute wollen nicht gehen, aber viele sind mit ihren Familien da. Kindern, ältere Menschen, irgendwie haben sie sich ein Zuhause da geschaffen. Jetzt müssen sie wieder weg, wissen wieder nicht, wo sie hinkommen, wissen wieder nicht, wo es weitergeht. Ein 12-jähriges Mädchen hat mir gesagt, in Syrien sterben wir, hier sterben wir jeden Tag, also kann ich auch gleich bleiben, es kommt nicht mehr drauf an. Oder eine andere Frau mit ihrem Baby im Arm, das wenige Monate alt ist, die sagt, nein, wir wollen bleiben, es kommt nicht mehr drauf an, wenn wir sterben, es kann gar nicht mehr schlimmer werden. Also die Leute sind einfach sehr verzweifelt, sie wissen nicht, wie weiter, weil niemand weiß, wie schnell sie oder ob sie überhaupt irgendwann nach Europa kommen. Viele sind gestern auch mit Schleppern, haben versucht, über die Grenze zu kommen.
Das Grenzlager in Idomeni wird zurzeit geräumt. Alex Aronski ist vor Ort. Was genau geschieht in Idomeni?
Die Leute werden im Moment in Busse verfrachtet und in Camps gebracht. Also es sind noch viele Leute da, aber sehr, sehr viele sind gestern und auch heute gegangen. Ich habe jetzt gerade von Freunden von uns, die mit uns in der Küche gearbeitet haben, die aus Syrien sind, jetzt in einem dieser Busse sind, erfahren, dass ihnen nicht mal gesagt wird, wo sie hinkommen, in welches Camp. Also die Leute werden einfach in diese Busse verfrachtet und irgendwo hingefahren. Die haben auch unglaubliche Angst natürlich davor, weil es einfach auch viele Camps gibt, die noch viel schlechter ausgestattet sind, als es Idomeni war. Gestern hat jemand gesagt, dass er gehört hat von einem Freund, der in einem Camp war, dass es dort kein Wasser gibt, keine Elektrizität, kein Essen. Also es ist eigentlich bekannt, dass viele von den Camps nicht gut ausgestattet sind.
Hat sich diese Räumung abgezeichnet in den letzten Tagen? Wie kam es dazu?
Die griechische Regierung hat ja schon vor etwa einem Monat gesagt, dass sie Ende Mai das Camp räumen wollen. Das ist, am Anfang hat das niemand so recht geglaubt, weil immer wieder solche Daten gesetzt wurden. Und dann hat man aber schon gemerkt, dass sich die Stimmung geändert hat. Also in den letzten Tagen und Wochen wurden die Polizeikontrollen immer strenger. Wir hatten große Mühe, mit Essen reinzukommen, mit jeglichen Hilfsgütern reinzukommen. Und an gewissen Tagen wurden wir nicht mehr reingelassen. Also das hat sich schon abgezeichnet.
Was kann denn von hier aus solidarisch getan werden für die Menschen in Idomeni?
Ja, also von der Schweiz aus sicher, weil die Medien berichten, die Leute haben Angst, dass sie vergessen gehen. Es gibt kaum noch Journalistinnen und Journalisten, die jetzt da sind. Es gibt auch allgemein in den letzten Wochen, Monaten wurde kaum noch über die Situation der Flüchtlinge in Griechenland berichtet, einfach weil die ganzen, diese Flüchtlingsströme nicht mehr allzu nah irgendwie an die Schweiz oder halt Deutschland und Österreich, weil die kleiner geworden sind und die Leute nicht mehr auf den Bahnhöfen schlafen, wird irgendwie im öffentlichen Bewusstsein angenommen, dass irgendwie kein Problem mehr ist, aber die Leute sitzen hier zu Tausenden fest, wissen nicht mehr weiter. Einige von den Leuten sind sogar in die Türkei zurückgekehrt. Also das muss man sich mal überlegen, wie viel passieren muss, bis du den Weg zurückgehst, den du mit einem Gummiboot gekommen bist. Sonst natürlich, was man unbedingt machen soll, muss, ist spenden, weil hier ohne Geld kann man nichts machen. Viele der Organisationen, die hier in Idomeni aktiv waren, werden in Militärcamps gehen, um da wenigstens die Situation ein bisschen zu mildern. Also es ist eigentlich so, dass wieder von NGOs, von freiwilligen Volunteers die Arbeit gemacht wird, die eigentlich von der europäischen Staat, von der griechischen Regierung gemacht werden müsste, aber es wird nicht gemacht, deshalb, ja, also man kann sich dann entscheiden, einfach zu sagen, ja, die machen wir jetzt nicht, das ist nicht unsere Aufgabe, aber das Problem ist, die Leute haben dann trotzdem, ihre grundlegendsten Bedürfnisse werden nicht mehr erfüllt, also die auch hygienischen Bedingungen waren in Idomeni schrecklich, also ja, das Spenden ist immer noch unglaublich wichtig und halt eben einfach dafür zu schauen, dass diese Leute nicht vergessen werden und dass man sich auch einfach bewusst sein muss, dass Europa, die Politik von Europa für die Situation von diesen Menschen verantwortlich ist.
Alex Aronski ist Aktivistin im griechisch-mazedonischen Grenzort Idomeni. Heute Donnerstag um 18 Uhr findet eine Zeltsammelaktion für Menschen auf der Flucht auf dem Bundesplatz statt. Die Zelte werden trotz oder gerade wegen der Räumung dringend benötigt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 26. Mai auf Radio Rabe. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's alle Infosendungen als Podcast und Weblinks zu den gesendeten Beiträgen. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen Freitag wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr, Lydia Huckebrink und Philipp Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich Geneva Moser und wünscht euch einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.